In Folge 40 dieses Podcasts hat uns Jana etwas über verschiedene Schreibtypen und ihre Routinen erzählt. Heute nähern wir uns dem Thema sozusagen aus der umgekehrten Richtung. Wir betrachten die ganzen lieben Gewohnheiten, die uns scheinbar vom Schreiben abhalten. Dabei geht's doch den meisten von uns, glaube ich, darum, Dinge auf die Reihe zu kriegen. Das Manuskript gezähmt, der Roman veröffentlicht, das Projektergebnis rechtzeitig und völlig entspannt abgeliefert, ohne uns selbst zu kasteien. Der Sache gehen wir heute also auf den Grund und haben uns eine Expertin eingeladen.
Der Manuskriptezähmung. Ein Podcast übers Büchermachen. Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen.
Susanna Künzel, wie sie sich selber nennt, Produktivitätsnerd, die hat sich zum Ziel gesetzt, uns Selbstständige in eben diesen Zustand zu bringen, glaube ich. Hallo Susanna.
Ja, hallo Esther, grüß dich.
Ja, ich bin Esther Debus.
Und ich, Dorothea Winterling. Ja, gehen wir gleich mal in medias res. Wir kennen uns ja schon ziemlich lange, Susanna. Und ich habe immer bewundert, wie organisiert du bist. Wie schaffst du es, dich aufzuraffen? Gerade in solchen Zeiten wie jetzt, wo die Leute immer müde sind und am liebsten nur auf dem Sofa sitzen und chillen würden.
Ach, eigentlich, indem ich meine Tools benutze, die mich an der Leine führen. Ich sorge schon dafür, dass ich nicht zu viel aufschiebe. Und dass ich genau weiß, was ich an jedem Tag zu tun habe. Man schafft nicht immer alles, aber man schafft möglichst viel. Auch möglichst die richtigen Dinge. Das ist also gar nicht so
schwer. Ja, das sagst du. Aber du hast ja auch Strategien entwickelt für dich selbst erstmal und möchtest anderen auch gerne helfen, die anzuwenden. Mhm. Erzähl doch mal was über dein Unternehmen, über deinen Produktivitätsblog und so weiter.
Ja, das ganze Projekt ist letztendlich aus meiner Lebenserfahrung schon seit Kindheit entstanden, dass ich immer wieder Sachen gerne aufgeschoben habe und das Gefühl hatte, ich arbeite nicht an den richtigen Dingen. Und das hat sich in den letzten Jahren zugespitzt mit dem Ergebnis, dass ich mit dem Produktivitätsblog angefangen habe, um meine Erfahrungen, meine neuen Strategien, altbewährtes in Form zu gießen, dass das für jeden interessant ist. Parallel dazu gebe ich halt auch Kurse. Demnächst entwickle ich einen Online-Kurs zum Thema Kaizen. Und da können halt dann meine Kundinnen sich von mir entweder beraten lassen oder solche Kurse durchlaufen, um ihre für sie passenden Strategien zu entwickeln, zu finden, mit denen sie produktiv arbeiten, weil es ist wirklich nicht alles für jeden geeignet. Es ist eine sehr persönliche Sache.
Ja, das glaube ich auch. Aber kannst du noch was zu Kaizen sagen? Das ist ja nicht jedem ein Begriff.
Ja, Kaizen, das ist eine letztendlich eine Entwicklung aus Japan, mit der sich die Unternehmen nach dem Zweiten Weltkrieg am eigenen Zopf aus dem Sumpf gehoben haben. Wenn man das mal so sehen will. Es ist, um es mal so zu nennen, ja, die Kraft der kleinen Schritte. Die kontinuierliche Veränderung zum Guten hin. Das sorgt dafür, dass du also in dem Unternehmen dauernd wach bist und dauernd danach suchst, wo kann ich Prozesse optimieren, damit die wirklich auf das Unternehmensziel einzahlen und Dinge möglichst produktiv abgewickelt werden. Das klingt erstmal nach Großunternehmen, das kann man aber auch für sich selber, für sich ganz alleine durchführen. Und das ist also für mich ein Wunder, sowas kennenzulernen.
Und das soll gegen das Aufschieben helfen, also dieses berühmte Prokrastinieren?
Das kann dabei unterstützen, weil man ja dann ein Problem vom Aufschieben nicht hat, dass man nämlich das Gefühl hat, ich weiß nicht, wie es weitergeht oder wenn ich es weitermache, gerate ich unter Umständen in eine risikoreiche Situation, weil Kaizen so funktioniert, dass Dinge erstmal ausprobiert werden. Also bevor ich jetzt einen Produktionsprozess in einem Unternehmen grundsätzlich ändere, lasse ich da Testschleifen laufen und messe genau die Ergebnisse. Und erst wenn das stimmt, wird es übernommen und ist dann eben der gültige Prozess für die nächste Zeit. Und ich habe dann eben auch die Erfahrung, so geht es weiter und es ist eine Art von Aufschieben, wird damit definitiv verhindert.
Ist denn eigentlich Aufschieben so schlimm?
Ja, ich halte das für den absoluten Produktivitätskiller. Denn die Sachen müssen ja doch gemacht werden. Gut, es gibt so das ultimative Aufschieben, wenn du eine Sache so oft vor dir herschiebst und dann endlich merkst, nee, also das werde ich wohl doch nicht mehr tun. Und dann ist es vorbei. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, du schiebst was auf, was dir unangenehm zu tun ist. Oder es gibt auch noch viele andere Gründe, warum man was aufschieben kann. Und dann gehst du es am nächsten Tag, fragst du dich wieder, ist es jetzt an der Zeit, das endlich zu tun? Und das verschiebt sich Tag für Tag. Und im schlimmsten Fall hast du dann eine Deadline. Und dann wird die Zeit knapp. Und erstens bist du komplett unter Strom, wenn du das hast, unter Stress. Und zweitens hast du häufig nicht die Möglichkeit, Qualitätsarbeit abzuliefern. Das kennen wir ja selber, die Hausaufgaben noch schnell morgens am Frühstückstisch gemacht. Die waren selten eine Eins wert.
Was ist denn dann der Unterschied zwischen Aufschieben und Prokrastinieren? Gibt's da überhaupt einen?
Im Prinzip, also ich würde das unprofessionelle Aufschieben oder das gezielte Aufschieben, das würde ich Aufschieben nennen. Und wenn es also wirklich ein Teufelskreis, ein eigener Prozess wird, dann ist es für mich Prokrastinieren. Denn nicht jedes Aufschieben ist Prokrastinieren. Man schiebt ja manchmal auch mit gutem Grund auf. Wenn man sich zum Beispiel sagt, also ich kann diese Aufgabe jetzt nicht fertigstellen, weil mir, ich sag mal, Druckerpapier fehlt oder so. Also mir fehlen Dinge. Und ich verschiebe das dann, bis die Ausgangslage wieder gut ist, bis mein Druckerpapier wieder im Drucker liegt, ich genug habe. Oder es gibt andere gute Gründe, etwas auf morgen zu verschieben. Das ist, für mich ist das jetzt kein Prokrastinieren, ne? Und wenn das punktuell mal geschieht, ach, heute habe ich keine Lust, dann bleibe ich am Sofa und gehe nicht joggen. Aber wenn das ein Muster wird, dann wird es auch echt übel. Also wenn daraus dieser bekannte Teufelskreis wird, dann ist Prokrastinieren wirklich sehr, sehr
Du schwierig. Hast auch davon gesprochen, dass es eine Art ist, Probleme zu lösen. Gibt es denn da verschiedene Typen von Prokrastinierern?
Ich würde es nicht so an Typen binden. Es gibt Menschen, also es gibt Anbieter, die sich mit dem Thema beschäftigen, Kurse geben, die bauen da Typen auf. Ich habe aber gesehen, dass es, ich glaube, 20, 30 Gründe gibt, warum man aufschieben kann. Und das Aufschieben kann auch in den verschiedenen Projektphasen geschehen. Ich würde lieber da auf die Gründe eingehen, warum man aufschiebt. Mhm. Das fängt zum Beispiel damit an, dass das Ziel, auf das du hinarbeitest, wo du jetzt eine Teilaufgabe hast, zu weit weg ist. Dann wirkt das nicht so stark, gell? Auf dich, die Motivation ist zu schwach. Dann, oder das Ziel ist zu unklar. Du sagst dir einfach, ich will fit werden, gell? Ich will abnehmen oder ich will erfolgreich sein. Das ist komplett unkonkret. Motivation ist zu schwach, jetzt etwas dafür zu tun. Dann gibt's auch das Problem, du hast vielleicht Angst zu versagen. Du sitzt vor einer Aufgabe, du hast vielleicht einen Kundenauftrag übernommen, der vieles Neue enthält, was du neu entwickeln musst. Und dann sagst du dir, schaffe ich das überhaupt? Oder habe ich dann die Chance, dass ich da versage? Oder dass ich schlechtes Feedback kriege hinterher vom Kunden? Das kann zu Prokrastinieren führen. Das Lustigste aber ist, das gibt es auch, die Angst vor dem Ergebnis, vor dem Erfolg. Was passiert, wenn ich mich jetzt wirklich exponiere zum Beispiel? Ich gehe in die Öffentlichkeit, ich halte einen Vortrag. Halte ich das aus, wenn ich so erfolgreich werde? Wenn ich auf einmal, wenn mein Leben durch meinen Erfolg bestimmt wird? Auch das kann dazu führen. Oder mal einfach keine Lust. Das kann man auch daraus. Deswegen schiebt man auch mal auf. Oder du bist einfach heute nicht gut drauf. Also es gibt eine riesen Latte von solchen Gründen oder Anlässen, warum man prokrastiniert.
Ja, wie kommen wir dann aus diesem Teufelskreis wieder raus?
Ja, da gibt es einmal so kurzfristige Strategien, die dir helfen, wenn du sagst, okay, ich bin auf der großen Linie, bin ich schon ganz gut dabei. Nur manchmal klappt es so nicht. Da gibt es ein paar kleine Tricks. Es gibt aber auch ein ganz interessantes Modell, nachdem man seine Handlungen planen kann und durchführen kann. Das Rubicon-Modell. Und also je nachdem, ob du kurzfristig was machen willst oder ob du sagst, bei mir ist das ein grundlegendes Problem mit dem Prokrastinieren, greifst du eben zu kleinen Tricks, um wieder in die Gänge zu kommen, oder du stellst dich dann eben mit so einem Rubicon-Modell.
Rubicon, das erinnert mich irgendwie an Lateinunterricht.
So ist es. Ja, das ist vollkommen richtig. Das geht darauf zurück, dass Caesar, als er den Rubicon, das war der Grenzfluss zwischen den Provinzen und Italien selbst, überschritt, auch seine Kompetenzen gewaltig überschritten hat und ja praktisch, wie soll ich sagen, Rom angegriffen hätte damit. Ein Schritt, der nicht mehr rückgängig zu machen war, da hat er Rechte verletzt. Und in unserem Sinn kann man das positiv sehen, wenn du den Rubikon überschritten hast in diesem Modell, dann hast du dich mit dir selbst verpflichtet, aktiv zu werden und dieses Ziel auch anzustreben und was dafür zu tun. Und das ist eigentlich sehr, sehr gut. Das sind vier Phasen, in denen man da vorgeht. Und das ist sehr, sehr hilfreich.
Und das kann man dann bei dir lernen, richtig?
Das kann man bei mir lernen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern es ist einfach nur eine Frage. Man hat diese vier Phasen und man hat in jeder Phase eben Mittel, wie man diese Phase umsetzen kann. Mhm. Also das fängt natürlich damit an, dass du deine Ziele bewusst auswählst und bevor du aus einem bloßen Wunsch ein Ziel gemacht hast, das genau überprüfst, ist es realisierbar und will ich das wirklich haben? Es gibt ja auch so Ziele, ich sag mal, es wird ja langsam Sommer. Ich möchte in einem Monat 10 Kilo abnehmen, damit es wieder mit dem Bikini klappt. Das ist weder realisierbar, weil 10 Kilo in einem Monat, das geht also praktisch nur, wenn man sich selbst so kasteit, dass man überhaupt keinen Lebenswillen mehr hat, denke ich mal.
Oder wenn man eine Magen-Darm-Infektion, aber selbst dann nicht.
Ja, das stimmt, aber die wollen wir nicht als Mittel für die...
Vor allem nicht bewusst herbeiführen, oh Gott.
Ja, ja, danke. Ja, und das Ganze ist auch nicht wünschenswert letztendlich. Eine Bikini-Figur ist ja kein wirkliches Ziel. Das heißt, bei der Wahl deiner Ziele sollte man seine Wünsche eben genau überprüfen, eventuell nach der SMART-Formel planen. Mhm. Also, dass es eben genau beschrieben ist und dass es messbar ist, das Ergebnis, wann man da ist, dass man auch ein Ende weiß, bis wann soll das sein und dass das Ganze attraktiv beschrieben ist und gibt so verschiedene Faktoren. Also das Ziel muss am Ende wirklich was sein, was man haben will und was man auch erreichen kann und das einem sehr wichtig ist. Und erst dann sagt man, okay, jetzt überschreite ich den Rubikon innerlich und komme von der reinen Motivation in den Schritt, wo ich mir Volition aufbaue. Mhm. Motivation ist ja so dieses allgemeine Gefühl, ich möchte das haben, ich möchte es erreichen, das motiviert mich. Aber der Schritt, diese Energie zum wirklichen Handeln aufzubauen, das ist Volition. Und das ist nochmal ein Unterschied, weil Motivation haben wir wahrscheinlich alle für vieles. Bloß hinterher die Energie zum Umsetzen. Da hängt es dann dran.
Und Volition, das heißt, ich will es wirklich, richtig?
Ja. Genau, das, ja, Latein ist ein Freund.
Ganz
ja?
Genau.
Ja, genau.
Nein, aber man kann sich ein Wort besser merken, finde ich, wenn man weiß, was es, also nicht nur, wenn man es als Vokabel lernt, sondern auch weiß, woher es kommt.
Genau. Mhm. Ja, der nächste Schritt ist, also da ist man noch nicht ganz im Handeln, aber da ist man schon fast dabei. Man hat die Entscheidung getroffen, ist über den Rubikon gegangen und sagt, jetzt muss ich planen. Mhm. Denn große Ziele, also jetzt gerade, wenn es um sowas geht wie ich mache mich selbstständig oder ich entwickle eine neue Software oder irgendetwas in der Art, was wirklich herausfordernd und langfristig ist, hatte ich ja vorhin gesagt, wenn es zu lange dauert, dann bröckelt die Motivation weg. Mhm. Da braucht man einfach Meilensteine. Dann muss man wissen, was erreiche ich denn in diesem Monat zum Beispiel für das große Projekt. Mhm. Das löst, diese Meilensteine lösen das große Projekt in kleine, erreichbare Zwischenziele auf. Ein anderer Teil der Planung ist auch noch, dass du eben dich diesen ganzen auftretenden Problemen nicht zum Opfer wirst, sondern du ahnst Probleme schon voraus und hast dann schon eine Lösung. Also wenn wir nochmal auf die Bikini-Figur gehen, du weißt genau, du bist also großer Pizza-Fan, bin ich zum Beispiel, könnte ich nicht dran tot essen. Und du weißt, du gehst regelmäßig ins Restaurant, triffst dich mit Freunden und dann sagst du dir, wenn ich ins Restaurant gehe mit meinen Freunden, bestelle ich statt der Pizza den Salat. Du hast dann schon gleich für die Situation, in der du was aufschieben oder etwas ja, falsch machen könntest, hast du schon deine potenzielle Lösung. Oder wenn man dazu neigt, morgens einmal auf den Wecker draufzuhauen und sich nochmal umzudrehen, dann sagt man, wenn ich in Gefahr komme, dass ich meinen Wecker wieder snooze, weil ich weiß, dass ich das tue, stelle ich den mal am anderen Ende vom Zimmer auf. Denn dann muss ich aufstehen und hingehen und dann bin ich auch wach. Also man denkt sich so kleine Strategien aus, wie man die kritischen Situationen überleben kann. Dann kommst du in die dritte Phase und dann geht's wirklich los mit dem Handeln. Da hast du inzwischen also Lösungsmöglichkeiten für Probleme, die auftreten können. Du weißt, wo es lang geht, du hast deine Pläne. Und dann legst du los, dann brauchst du halt nur noch Strategien fürs Anfangen. Wir schieben gerne so große Klötze vor uns her, fangen nicht an, ja? Das ist wie ein Riesenberg. Und dafür brauchst du kleine Strategien, um loszulegen, aber auch zum Durchhalten und zum Abschließen. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Also wir kennen sicher alle irgendeinen Perfektionisten, der einen Artikel schreibt, ein Buch schreibt, aber das nie auf die Welt loslässt, sondern noch irgendwo etwas dran schrauben will, dran drehen will und was verbessern will. Und das ist eben auch ein Hinderungsgrund, der einen vom Endergebnis trennt. Mhm.
Das ist ein gutes Beispiel.
Phase 4.
Weil wir haben ja auch viele Autoren, ja. Autorinnen, die uns zuhören. Und da wird sicherlich einige dabei geben, die das gut kennen.
Ja, ich habe das auch selbst erlebt bei meiner Dissertation. Da habe ich dann auch irgendwann gesagt, jetzt ist Ende. Mhm. Gut ist gut genug. Und das war eine gute Chance, das dann zu machen. Ja, der Gag bei dem Rubicon-Modell, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist, du hast diese Phase 4, dann bewertest du nämlich dein Projekt. Mhm. Wie ist es denn jetzt gelaufen? Das ist natürlich, wenn man sagt, ich mache mich selbstständig, das ist eine sehr lange Phase, da ist eine Bewertung hinterher sehr hilfreich, aber man sollte das auch bei kleineren Dingen, bei einem Kundenprojekt oder so, oder bei einem Buchprojekt, was kürzer ist, sagen, wie ist es denn gelaufen? Wo habe ich vielleicht meine Lösungen für Probleme gar nicht angewandt, ja? Obwohl ich es besser wusste? Wo ist etwas nicht optimal gelaufen? Oder wo war es einfach toll und diesem Pfad werde ich folgen, diese Details übernehme ich in das nächste Projekt. Mhm. Das ist also, das finde ich, ist das, was der absolute Gag dabei ist, dass man nämlich diese Erkenntnisse weiterverwertet und nicht sagt, das ist einmal durchgelaufen, das war's jetzt.
Also so eine Art Analyse im Nachhinein. Ne?
Eben dieser Schritt fällt wahrscheinlich ganz oft unter den Tisch. Und das finde ich jetzt ein prima Aufruf oder überhaupt eine Erinnerung an die Sachen, die ich schon immer machen wollte. Ich glaube, morgen fangen wir alle mit dem Rubicon-Modell an. Gehe ich mal davon, heute. Genau.
Was du heute kannst,
also besorgen. Ihr findet Susanna, ihre Website, auf der viele hilfreiche Tipps sind, ihr Blog in den Shownotes. Ich denke, wir haben richtig viel mitgenommen. Das war eine produktive Folge. Vielen, vielen Dank, Susanna.
Ja, ich danke dir auch ganz herzlich.
Ich danke euch. Das hat Spaß gemacht.
Ganz unsererseits. Gell, Esther?
Ja. In dem Sinne, ihr Lieben, tschüss, bis nächstes Mal.
Tschüss. Ja, tschüss.
Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren, Büchermenschen und solche, die es werden wollen.